Hallo. Diesmal, die letzten Jahre, wer hat mich noch nie gehört, gesehen? Ich erzähle sehr gern irgendwas über Kommandozeilen-Sachen und wie ich halt meine Probleme löse, die ihr alle auch nicht habt, aber einfach nur zum Erzählen, wie man Probleme löst, nicht wie man meine Probleme löst. Fast immer passiert es dabei, dass irgendwelche Zahlen anfallen, also zum Beispiel die Spritpreise für Diesel oder Heizöl oder sonst noch irgendwas oder wie oft in S3s irgendwas aufgerufen wurde und wer verfallen. Und immer wenn dann Zahlen kommen, dann packt der Harald Knublatt aus und macht noch so kurz 2 Minuten eine kleine Show-Einlage, wie man mit Knublatt und Zahlen lustige bunte Bildchen machen kann. Dann kam immer noch die Frage aus, ob man nicht nur mal was über Knublatt erzählen kann, was ich dann auch vor knapp 10 Jahren mal getan habe. Und die letzten Jahre kam halt immer wieder mal die Frage auf, warum es keine Knublatt-Vorträge gibt, weil letztes Jahr noch niemand gefragt hat, aber jetzt gibt es wieder einen Knublatt-Vortrag. Idee ist einfach so ein bisschen zeigen, was aus meiner Arbeitspraxis kommt, was ich brauche. Ihr werdet gleich sehen, Knublatt kann viel, viel mehr. Was ich alles nicht kann und wo ich euch zeige, wo es im Internet steht. Aber kommen wir da gleich dazu. Outline, was ich erzähle, ganz kurz was über mich, für die 3, die mich noch nie gesehen haben. Bisschen, wenn man an die Doku für Knublatt rankommt, wie man da reinkommt. Und dann werde ich einfach Beispiele zeigen und ein paar Beispiele durchkaspern, wie man von den Zahlen dann auf ein schönes Diagramm kommt oder den Zahlen irgendwas Wissenswertes entlocken kann. Immer wenn es Fragen zu den Themen gibt oder irgendwas ganz unklar ist, sofort reinrufen, weil hinten raus, wie gesagt, werden wir rausgeworfen. Aber das soll auch tatsächlich interaktiv. Irgendjemand war auch gestern Abend schon beim Essen da. Ich habe leider keine Datei gekriegt mit an. Also sowas lebt oft, weil wenn ich längere Workshops mache, ist Vorherbeispiele senden oder jetzt dabei haben und dann kann man das zusammen entwickeln und gucken und machen. Ich lerne dann auch immer was. Zu mir. Ich habe Open Source schon in der Schule kennengelernt, da wusste ich noch nicht, dass das so heißt, weil bei uns in Tübingen gab es 3 Gymnasien und wir haben halt irgendwie lustige Software und Hardware gemacht. Ich habe sogar schon Open Hardware gemacht und was wir in unserem Gymnasium gemacht haben, haben wir die anderen beiden auch weiter verteilt über Disketten und Hardware-Module in andere Rechner reinstecken. Als ich dann irgendwann an die Uni kam, das 85 war mein erster Job, habe ich sofort einen Job im Rechenzentrum bekommen. Und nach dem Backup des einzigen Rechners der Naturwissenschaftlichen für ein Betriebssystem-Update haben wir dann Anfang 86 so, da ist ein Magnetband, bringt das doch mal zum Laufen. Und damit haben wir dann angefangen, Tech für die Uni Tübingen zu implementieren und macht da mal einen Druckertreiber und sowas. Am Anfang war das unter VMS, kennt heute auch nur noch die alten graubärtigen. Und dann kam irgendwann ein bisschen Unix an unsere Uni, aber nur so Mainframes und ohne Quellen und sowas, und da hat immer irgendwas nicht getan und das war ja ein tolles Betriebssystem, aber halt immer, wenn irgendwas nicht tut und man nicht machen kann, blöd. Und ich habe da vorher auch schon seit Schulzeit und vor der Uni immer was mit PCs zu tun gehabt und da ein bisschen Software-Geraffel gemacht, auch Grafiktreiber, schon für die PC-Welt DOS-seitig und dann PC-Welt Unix-seitig mit proprietären Unixen. Und wo dann das Linux aufkam, wollte ich halt auch mal ein freies Linux und endlich mal Linux-Quellen haben. Wir haben ja doch so einen blöden Intel-PC gekauft, obwohl die CPU-Architektur einfach Grütze ist, wenn man was mit Hardware zu tun hat. Aber es gab halt freies Linux. Da habe ich dann angefangen Linux machen und habe mir eine Grafikkarte gekauft, wo es hieß, oh, da gibt es einen Treiber für. Und ja, dann gab es keinen Treiber für. Dann habe ich halt angefangen, Grafikkartentreiber zu schreiben und habe das dann gemacht von 93 bis Ende Uni 2001. War ich im Core-Team von x386. Und immer wieder mal überrascht mich das, dass ich immer noch Grafiktreiber und so Zeug schreibe. Jetzt auch wieder für Embedded ein bisschen. Und dann von 2001 bis 2014 war ich in Tübingen bei Science Computing AG. Die hießen dann mal eine Weile Bull GmbH, dann hießen sie Atos. Irgendwas, keine Ahnung. Jetzt dürfen sie auch wieder Science and Computing heißen, gehören immer noch zu Atos, irgendwas in Frankreich. Und ich bin dann 2014 für ein Projekt zur Bosch Sensortech GmbH in Reutling gegangen. Wir machen die Sensoren für Consumer-Elektronik, also alle so die Handys, Drohnen, Spielekonsolen, also alle diese Miniatursensoren, alles, was nicht im Auto steckt. Und ich bin im Projekt, was keine Sensoren macht, was ich dann irgendwann mal vorstelle, wenn es auf dem Markt ist. Und da mache ich immer noch ganz viele Shell-Skripte und Messdaten und Labortechnik und Knublatt und sowas. So, zu Knublatt. Knublatt gibt es ein Paket, kann man in jeder Linux-Distro installieren. Und dann gibt es eine Manpage zu Knublatt. Immer ein gutes Unix-Tool hat eine Manpage, die so ein bisschen was erklärt. Die erklärt sehr wenig hier, aber braucht ihr euch jetzt nicht so schnell durchlesen. Weil ziemlich wenig drinsteht für das, was jetzt gleich alles kommt. Und ich weiß noch nicht mehr, was drinsteht. Doch, es sind zwei wichtige Sachen, da kommen wir gleich noch drauf. Was, glaubt noch nicht in meinen Folien steht. Man kann Gnuplot einfach starten mit dem Kommando Gnuplot, was hier fehlt. Und in Gnuplot gibt es ein sehr ausführliches Hilfesystem. Okay. Und das Hilfesystem, da kann man sich alles mögliche angucken. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, ich würde jetzt gerne Gnuplot machen, weil der Harald sagt, das ist gut. Dann meldet sich das ziemlich ausführlich mit Gnuplot Version 6.0 inzwischen, Patch Level 0, 0er Version. Und die erste wichtige Information ist die Web-Homepage gnuplot.info, werden wir gleich drauf gucken, wie man Bugs und sonst was melden kann. Und auch, der Teil ist da unten ist ganz interessant, es gibt zumindest für die ich habe ein SUSE-Distro laufen und in der Firma Ubuntu, es gibt jede Menge Demos und Examples in irgendeinem Verzeichnis, wo drin hier drin steht, wo die alles sind. Das heißt, man kann hierher gehen. Das Verzeichnis gibt es tatsächlich hier. Hurra, dann machen wir das gerade nochmal. Das kann man sich nochmal, oh nein, nicht mit, mit was kann ich es nochmal aufrufen? Steht hier irgendwo. Help, nee. Wenn man nicht weiß, wie es geht, dann geht man aus Gnuplot raus und geht wieder rein. Also in dem Verzeichnis will ich nachher gleich mal reingehen. Gibt es jede Menge Demos und da kann man dann Gnuplot starten. Ich mache nochmal ein ls vorher. Hier heißen die ganzen meisten Dateien .dem, Demo, irgendwas. Auf meinem Ubuntu-System war das so, die sind alle komprimiert da drin, dem.gz und so Zeugs. Wenn das bei euch komprimiert ist, dann müsst ihr euch ein temporäres Directory eben machen, alles hinkopieren und auspacken, weil natürlich so komprimierte Kommandofiles fängt keiner was an. Das ist ein bisschen operativ. Hier kann ich es direkt machen und da war dann der Hinweis, wenn man das dann eventuell kopiert hat, dann kann man hier einfach Gnuplot starten. Und dann sagen Load, gibt es sonst, ah, da ist schon alles mit drin, das ist ja schön. Ups. Load ist ein Kommando zum irgendwas laden, werden wir noch öfter brauchen. Und dann alle Demos, dann kann man da ganz viel durchspielen. Dann sagt er, das war der File Simple Demo. Die liegen auch alle auf dem Netz rum, man muss das nicht unbedingt selber machen. Der zeigt dann irgendwas an. Am Anfang habe ich wirklich viel gelernt, die einfach mal durchtackern. Hit Return to Continue und noch ein Sinus und noch ein Sinus und noch ein... Wenn man die alle durchspielt und mal angeguckt hat, dann erinnert man sich irgendwann, ich habe doch da mal was gesehen. Dann lässt man das Daumenkino hier nochmal durchlaufen. Und da stehen immer alle Kommandos drin, wie die das gemacht haben. Ja, das ist jetzt alles so 2D-Zeugs. Da war so ein bisschen, ich kann leider nicht zurückspringen. Wenn man dann zu schnell durchgetackert hat, dann muss man halt nochmal angucken. Irgendwas mit Polarkoordinaten. Das ist für mich zumindest, da ich sehr viel an Beispielen lerne und mache, war das früher immer ganz geschickt. Ah, da war doch mal irgendwas, da kommt dann irgendwas noch mit dem Walfisch und 3D und Tortengrafiken, keine Ahnung. Wenn man mal, wer Tortengrafiken braucht, kann das auch finden. Aber wie gesagt, die gibt es auch. Ich glaube, schon fertig gemalt im Internet. Aber das finde ich immer total nett. Da sind dann so 3D-Sachen. Das müsste man jetzt eigentlich auch mit der Maus dann irgendwie drehen, rotieren, sonst was können als Gittergrafik und anderes. Ist halt einfach monster viel Demo für angucken. So, Schluss. Ah, den kann ich noch drehen. Den Sombrero und was auch immer. Dann gehen wir aus dem Knublot mal wieder raus. Zurück zu. Und alles das gibt es eben, habe ich als zu weit gesprungen, eben in diesen Example-Verzeichnissen und diese alle Demos oder dann die einzelnen .dem-Files laufen lassen. Also wenn man das all.demo anguckt, das ist ja das Schöne immer. Alles ASCII, dann sieht man halt load simple Demo, noch eine Demo, noch eine Demo und immer mit Post, Reset wartet dann und sagt dann Return drücken, nächstes. Da werden ein paar so Sachen geladen und also Beispiele ohne Ende. So, einmal kurz demonstrieren, was man denn so zu erwarten hat auf der Webseite. Weil da ist alles das Zeug, was der Harald halt jetzt nicht erzählt. Ah, da darf man da nicht draufklicken. Also gehen wir eins zurück. Gnuplot.info, das haben wir auch noch nicht vorbereitet. Info. Da gibt es auch eine sehr gute Doku. Dieses Buch da unten kann ich wärmstens empfehlen. Mit ganz vielen Beispielen ist da auch ein Hauch in die Jahre gekommen, noch für Gnuplot 5. Inzwischen haben wir seit in den letzten Jahren Gnuplot 6. Aber da, ich habe keine Ahnung, was in Gnuplot 6 dazugekommen ist. Auf ein paar Kleinigkeiten werden wir stolpern, weil diese Updates nicht immer nur neues Zeug dazu bringen, sondern manches ein bisschen anders machen. Und da kann man schon gucken, was die Version 6.1 alles machen wird. Und irgendwo hier oben gibt es Demos. Version 6 Demos habe ich vielleicht auch noch nie reingeguckt. Und das sind ganz viele von den Sachen, die dann im Demo laufen, vielleicht alle, das weiß ich gar nicht. Da gibt es unter anderem auch Beispiele für hier drin, wo muss ich draufklicken. Man kann mit Gluebert schon lange Sachen nicht nur für Papier oder was plotten, was ich gleich zeichnen werde, sondern auch für irgendwelche Webseiten und kann das dann, wenn ich es richtig gemacht habe, klick hier vor und kann dann 3D-Sachen im Web anzeigen machen tun. Frag mich nicht, wie das geht, ich bin eine Nicht-Web-Person, aber mir reicht PDF und dann in LaTeX drucken und sowas. Ich bin immer noch Generation Bäume fällen und Papier drucken. Aber also auf der Demo-Seite gibt es irre viel Zeug, wo ich immer staune und sage, okay, wenn ich meine Webseite brauche, auch da mal gucken, wenn ich 3D brauche und tolle Sachen da gucken. So, das ist was, was ich alles nicht machen werde. Jetzt hier so nur, damit es eine Folie mit ein paar Kommando gibt, das will ich jetzt auch schon dann durchtun, wie das so geht mit Gluebert und was man alles macht. Ganz einfache Starts. Die Primitiv-Variante ist immer, man startet Demo. Wo bin ich denn? Ach, das Demo ist noch das. Oh. Jetzt müssen wir den vordrücken. So. Gluebert. Das eine ist immer, man kann irgendwie so sagen, ah, ich will mal wissen, Sinus. Plotte mir den Sinus von x und dann tut er den Sinus von x plotten. Irgendwas passiert immer oder plot x hoch, ups, hoch 2x Quadrat, oh. Ah, da war halt so x Quadrat oder x mal x, dann, das sieht wie eine Parabel aus. Das hätte mein Mathelehrer in der Schule noch durchgehen lassen. Diesen Sinus hätte man sofort um die Ohren gehauen, weil der so total steil ist und das geht ja alles gar nicht. Liegt aber eben nur daran, wie groß eben jetzt gerade die Fenster sind. Und defaultmäßig malt Gnublot erstmal, wenn man gar nichts kennt. So, mal mal irgendeinen Sinus von minus 10 bis plus 10 und macht das irgendwie. Und man kann da auch noch mehr Sachen, also man kann nicht nur sagen, plotte mal den Sinus und plotte auch mal den Cosinus. Das ist so Schulmathematik. Oh, und, da gibt's so eine, und je, alles, was man da so nacheinander plottet, wird in verschiedene Farben eingefärbt. Da kommen wir dann noch dazu, wie man sich das dann auch aussuchen kann. Und wenn man jetzt mutig ist und den Tangens auch noch dazu macht, dann sieht das schon wieder ganz merkwürdig und komisch und blöd aus. Wenn man jetzt auf die Y-Skalierung guckt, dann merkt man, dass das bisher, jetzt gehen wir mal ins Zeug, Cosinus und Tangens, wer das noch kennt, der geht nur von minus 1 bis plus 1. Der Tangens hat da so eine kleine Singularität und geht irgendwie ein Stück weiter hoch. Und jetzt halt, mehr, je nachdem, wo der gerade das letzte Mal berechnet wurde, ist der halt jetzt sehr, sehr eingeschränkt. Das ist dann ziemlich blöd. Und dann fängt es dann schon an, man kann entweder sagen, na, ich plotte ihn mal nur in dem Wertebereich Set X Range, zum Beispiel von 0 bis, die laufen alle im Bogenmaß, also von 0 bis Pi oder irgendwas, Pi halbe, ah, ich glaube Pi gibt es sogar, Pi halbe und dann wäre die Singularität, dann machen wir vielleicht mal 0,49 und dann kann man das replotten, ist immer noch nicht so richtig toll, da geht er auch schon der Tangens auf 350 los und 0,4 und dann ist das alles relativ langweilig. Das hängt eben jetzt sehr von den Daten. Und der Sinus sieht nicht mehr wie ein Sinus aus, weil es jetzt nur eine Viertelperiode ist. Macht so auch keinen richtigen Spaß. Mit Z-Auto kann man das dann wieder. Z-Auto Y. Ich hätte gern. Achso. Und Auto X. Ich habe die X-Funktion beschränkt. Das hätte jetzt größer werden dürfen. Z-Auto. Hm. Ich bin auch beleidigt. Wenn es nicht mehr tut, rausgehen, reintun, von vorne anfangen. Nee, das ist eigentlich auch blöd. Wundert mich aber jetzt gerade trotzdem. Man kann dann den X-Range eigentlich angucken. Der ist von Stern bis Stern, das ist eigentlich gut. Und Y-Range. Das ist schon wieder seltsam. Man kann mit den Cursor-Tasten mit Plus und Minus rauszoomen, aber eigentlich sollte er dann. Ja, aber warum der jetzt nicht was anderes macht, kann ich jetzt. Das ist das, was ich so gemacht habe, aber der eigentliche Y-Range ist gerade Wildcard. Für Y, ja, aber. Und der X-Range ist, den habe ich aber jetzt gerade in den Grafikfenster kann man immer alle möglichen Sachen, da komme ich im Laufe der Zeit noch drauf. Wenn einem das alles nicht passt, jetzt könnte man hier zum Beispiel den Y-Range, jetzt haben wir wieder viele Perioden, oder man kann mit rechter Maustaste nur einmal rechts anklicken, dann kann man hergehen, einen Bereich aufziehen und sagen, ich will jetzt da mal reinzoomen und dann bloß von hier bis hier. Das ist dann vor allem für Messdaten sehr nützlich. Also hier, das ist jetzt alles. Ja, dann sieht man hier mal von 0 bis, also hier ist wieder 0, dann könnte man wieder sagen, ich hätte gern den X-Range von 0 bis irgendwas, den Rest lasse ich frei, dann geht er halt bei 0 los und sowas. Also kann man rumspielen. Wo sind die Folien? Irgendwelche Mathefunktionen brauche ich nicht wahnsinnig oft, außer ich möchte nachher gucken, wie meine Messdatenwerte irgendwie da vielleicht fitten und da irgendwas drauf machen. Das führt schon sehr weit, was da alles kommt. Halt, so. Wenn man einfach irgendwo Zahlen findet, das in der Ankündigung war mal, ich habe hier Zahlen gefunden bei Erwin Lottemann und die sehen dann irgendwie so aus. Und was wollen einem die Zahlen sagen? Das sind jetzt meine neuesten Messdaten. Dann kann man einfach mal hergehen, Plot, die Messdaten, die man da so hat. Zeig mir mal die erste Spalte an. Man darf in Knublot immer alles abkürzen, solange es eindeutig ist. Also das ist, Plot weiß ich gar nicht, aber das Using ist bei mir nur US. Irgendwann habe ich mal gelernt, U würde auch reichen, aber zeig mir, Set Auto. Yeah. Also in der ersten Spalte sind, irgendwie da unten steht jetzt drin, das sind so knapp 600 Daten oder 600 Zeilen. Wird auch stimmen. Mit Ausrufezeichen darf man immer irgendwie ein Shell-Kommando mal kurz ausführen. Wordcount auf Erwin Lottemann sagt, das sind 500, knapp 550 Zeilen. Die sehen so aus, das ist ziemlich kunterbunt und versteht man gar nicht. Man kann ja mal die zweite Spalte angucken. Da versteht man auch nicht viel mehr. Wenn man so Zahlen anguckt, dann ist es ganz oft, entweder ist vorne so eine fortlaufende Messnummer oder da vorne ist irgendwas, was man als Datum, Zeit, Uhrzeit irgendwas interpretieren kann. Die sehen alle irgendwie nicht so aus. Und dann kann man einfach mal mutig hergehen und sagen, nimm das mal als X- und Y-Koordinaten. Und schon versteht man, was die Daten einem eigentlich sagen wollten. Und die habe ich natürlich nicht von Hand gemalt. Irgendwo kann ich danach gucken. Das ist tatsächlich das Original Pinguin-Logo, gibt es einen in PostScript und der malt einfach die PostScript-Linien und wenn man da den richtigen Koordinaten rausgräbt und die PostScript, guck mal, das weglässt, hat man genau die Zahlen. Also aus PostScript raus. Wie ging das? Das steht dann irgendwo hier auch drin. Nein. Ah doch, genau. Genauso macht man das. Also den Original Pinguin EPS-File, da sucht man sich dann alles raus, was Move und da steht auch, wie sehen die aus. Dass ich da kein Müll erzähle. Also wer das mal da im Server machen möchte, p.ps. Also das ist halt das PostScript-Zeug. Und das ist ganz viel PostScript-Makros. Und ich hätte gern die, oder? Und es geht dann hier irgendwie los. Koordinate bla 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 move to. Und dann sind es immer 5 Koordinaten für eine Kurve. Das ist Anfangspunkt, Endpunkt und noch 3 Hüllpunkte für den Bezier-Spline. Und wenn man die alle nimmt und da Linien durchmalt, dann gibt es eben. Achso, kann ich natürlich immer noch behaupten, und dann kann man sich das mal angucken, was das im Original war, dann sieht es ungefähr so aus. Und die Outlines für irgendwas, die habt ihr jetzt gerade in Knublot gesehen. Dafür ist es auch nicht oft gemacht, aber halt tatsächlich hätten ja auch Zahlensalat sein können von Wetterdaten der letzten Jahre, das kommt auch noch. Nochmal spicken gehen. Dazu, wenn man hier so die wichtigsten Stichworte werden wir dann noch machen. Wenn man dann mal eine Grafik, Messdaten, was auch immer hat, ob das jetzt nur für Kurzes ist, guter Stil, tatsächlich mal an die X-Achse und Y-Achse reinzuschreiben, was das wirklich ist. Zeit, Spannung, Wasserstand, Spritverbrauch, Spritpreise. Und vielleicht noch eine schöne Überschrift für machen und vielleicht auch Einheiten hinschreiben, wenn sowas Einheiten hat. Jetzt sollten wir richtige Daten haben. Mal gucken, was haben wir an Beispiele vorbereitet. Die wollte ich angucken und bin nicht so richtig dazugekommen, da hier so viel los war. Demo, das kommt zum Schluss. Aber ihr könnt mal wechseln, mal ganz geschwind. Nein. Wir haben bei uns in der Abteilung so eine tolle Kaffeemaschine von einer unbenannten Firma. Und die macht so ganz tolle Belegungsdaten, die dann irgendwie so halt, wie heißen die? Weiß ich nicht. Da kann man immer abfragen und auf einen USB-Stick speichern, wie viel Kaffee wir gerade getrunken haben. Und das sieht dann irgendwie so, so aus. Irgendwas von 2024. Und da steht dann irgendwie drin, bla bla bla, das sind irgendwelche Rezeptnummern und irgendwie und Cappuccino. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann genau 7300 irgendwas Cappuccinos getrunken und noch einen Satz Espresso und Doppel-Espresso, sonst irgendwas. Und, ups. Ah, da war schon wieder ein Mausklick drin, den ich nicht wollte. So. Und die Dateien sehen dann, die Schrift ist zu groß. Die Dateien haben leider irgendwie so ganz viel Zeug, das man nicht haben möchte. Da steht dann auch Datum, Uhrzeit, sonst noch irgendwas. Und ich kann jetzt, da ist wieder so das Spiel, wie komme ich an Daten ran? Die kann man sich alles auf einen USB-Stick abspeichern lassen, das morgens, mittags, abends machen. Das macht er leider nicht automatisch. Und wenn ich da jetzt wissen will, wie das mit den Cappuccino so aussieht, dann kann man da, Cappuccino kriegt das auf den ganzen Sachen. Was total stört, zunächst mal sind natürlich vorne die Dateinamen, Crepe-H, dann hat man nur noch den Zahlensalat. Dann habe ich zwar den, ups, halt, also Daten heißen dann zum Beispiel D. Und jetzt das Problem ist, Gnuplot, wenn es um Dateien geht, möchte die Zahlen am liebsten, ja, Leerzeichen separiert haben. Jetzt sind da lauter, wenn ich da jetzt versage, tun wir mal die Daten plotten, dann steht da überall 10, weil in der ersten Spalte 10 steht, aber ich komme in anderen Zahlen nicht so richtig einfach ran. Jahrzehntelang bin ich dann hergegangen, Gnuplot, ein tolles Feature, das wir an dieser Stelle nicht unbedingt brauchen, aber wenn man es mal kennt, man kann hier nicht nur Dateien angeben, sondern mit dem Kleiner auch, macht da einen Shell-Befehl und tut die Daten aus dem Shell-Befehl hier rein. Da gibt es so Sache, tolle Sachen wie TR, wo man sagen kann, tu doch mal die Semikolons ersetzen durch Leerzeichen und tu da das, die Datei D reinpipen. Dann sind es immer noch lauter. Irgendwas habe ich falsch gemacht? Warning, empty range, irgendwas? Ersetze alle Semikolons durch Leerzeichen. Klingt doch eigentlich gut. Using. Warum möchte ich das machen? Wenn man sich nicht sicher ist, tut man das Ganze auf der einmal auf der Kommandozeile ausprobieren. Weil jetzt sollte er immer noch überall 10 anzeigen, was aber jetzt irgendwie nicht. Ach so, ah. Was macht er jetzt? Plups. Und jetzt sind die Semikolons wie gewünscht durch Leerzeichen ersetzt worden. Und jetzt sieht er, ah, das sind mehrere Spalten. Vorher war es genau eine Spalte, weil es keine Leerzeichen gab. Jetzt sieht er zwei Spalten. Das heißt, die Zahl, die er jetzt sieht, ist 10, 0. Und deswegen sehe ich jetzt einen einzigen Datenpunkt. Wenn man sehr genau hinguckt, ist ein kleines rotes Kreuz auf der X-Koordinate 10 und Y-Koordinate 0, weil mich die ersten beiden Zahlen nicht interessieren. Und vorher hat er nur eine Spalte gesehen, deswegen hat er die Zeilennummern genommen. Gehen wir nochmal eins zurück. Ja, dann sieht man, das sind 450 Zeilen und da steht jedes Mal 10 zuerst drin. Deswegen hat sich das so dramatisch geändert. Kann passieren. Jetzt kann ich mal was sagen. Nimm mal nicht die erste und zweite Spalte, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die hinterste Spalte ist die wichtigste. Und dann kriege ich, hurra, nur die Spalte 7. Und dann sieht man, der Kaffeeverbrauch geht von 0 auf knapp 10.000 in diesem Zeitraum. Ja. Das. Irgendwann habe ich bei seinem Vortrag dann gelernt, dass das, oder irgendwo ein Buch, vielleicht habe ich gerne ein Buch gelesen, dass man dem Gnuplot dadurch ganz viele tolle Sachen sagen kann, unter anderem auch, dass es einen Separator für diese Daten gibt. Und da kann man sagen, set data file Separator. Das sind die Zeilen, die Spalten sind durch Semikolons getrennt. Und dann kann ich einfach sagen, jetzt weiß er ja, wie die getrennt sind, using 7. Und es sieht genau gleich aus, ich brauche diesen Shell-Frickelkram nicht. für Spaltentrenne. Der kann auch viel mehr, kann man keine Binärdaten plotten und HDF, Hierarchical Data Format, wer sowas kennt, wenn es mit rein kompiliert ist. In Knoblauch gibt es ganz viel, was man beim Kompilieren sagen kann. Tu mal den Druckertreiber rein, tu mal rein, dass es PDF generiert, LaTeX, sonst was. Da ein Haufen Defaults sind drin. Im Source Code ist mehr wie das, was manche Distros reinbasteln. Also wenn ihr irgendwas vermisst, dann lohnt sich das auf die Webseite zu gucken. Aber für solche Sachen war ich dann mal total happy, ach, braucht man auch nicht so arg. Wenn man in den Eingabewerten noch rumrechnen möchte, ja, dann gibt es auch immer heute noch bei mir ganz viele solche Sachen. Ich bin ein großer AWK-Fan und dann kann man sagen, also dem AWK kann ich auch sagen, oh, dem Semikolon ist immer so ein bisschen heikel auf der Kommandozeile. Nimm mal das als Spaltentrenner und printe mir jetzt zum Beispiel die Spalte 7. Ist jetzt total blöd, aber halt, wenn man irgendwas skalieren möchte, weil die nicht im richtigen Werteformat sind oder verschiedene Dateien aus verschiedenen Werten, dann sage ich da irgendwas. Achso, mit dem AWK muss man ja auch sagen, welche Datei er da liest und dann fällt noch ein Gänsefüßchen zu. Dann geht das AWK, nimmt die Datei groß D, macht die Spaltentrenner, nimmt die Spalte 7, multipliziert mit 10. Ah nein, wir teilen mal durch 1000. Teilen ist dieses Zeichen. Ist immer noch falsch. Ah, weil jetzt, und immer wenn ich dann verzweifelt bin, kann man entweder das rausmausen. Oder was ich dann sehr oft mache, wenn es nicht geht, das ist jetzt ein Kommando, kann man sagen, T groß L, tu das mal in die Datei groß L mit reinschreiben und gib es wieder aus. Das ist, sorry, es gibt doch einen Shell-Vertrag. Und dann kann man gucken, was steht in groß L denn drin. Das ist jetzt so, in 1000 Kaffeeeinheiten, in Kilo Kaffee. Deswegen mal durch 1000, war so die Schnapsidee. Aber ich habe dem ja vorher gesagt, nimm die Spalte 7 und jetzt ist noch eine Zahl, jetzt brauche ich natürlich, wenn ich das so mache, die Spalte 7 nicht mehr. Deswegen kam nichts, weil ich sage, nimm Spalte 7 und ist nur eine Zahl da. Kann ich das weglassen? Jetzt kriege ich genau die gleichen Angaben in Einheiten umgerechnet, weil ich jetzt hier zum Beispiel Kilo Kaffee haben möchte. Dann sagt man natürlich ZY-Label Kaffee in, oder Cappuccino, aber das ist ja mal in Kilotassen. Einheiten. Ja, und jetzt unten ZX-Label Tage, weil es immer genau, nein, ist gelogen. Messungen, wenn man genau hinguckt. Weil immer, wenn ich an die Kaffeemaschine gehe und was abspeichere, tut er halt so eine Datei anlegen, je nachdem, wie oft ich das mache. Aber dann weiß man schon wenigstens, und dann kann man noch einen Titel drüber schreiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wahrscheinlich noch 2C, keine Ahnung. Hier gibt es keinen Spellchecker. Irgend sowas oder so. Jetzt weiß man so ungefähr, was man das alles anzeigen möchte. Und dann stellt man hier oben zum Beispiel fest in der Grafik, auch wenn ich das Fullscreen mache, wird die Schrift erstmal nicht größer. Kommen wir später noch dazu, wenn es um Ausgabe geht. Aber man will ja niemand verraten mit AWK, Friegelkram, irgendwas. Und dann kann man dann sagen noch Titel, irgendwas, da reicht auch ein T. Ah, das war direkt das Plot-Kommando. Und dann weiß man auch, was die rote Linie ist. Wenn man dann mehrere Sachen macht, kann man sagen, das ist die Messdaten und jene und sonst irgendwas. Jetzt ist es ein relativ hübsches Diagramm. Und wenn man das alles geschafft hat, dann ist das wichtigste Kommando Knoblauch eigentlich überhaupt das, oder die zwei wichtigsten Kommando. Wo treibe ich mich denn rum? Bei mir Demo, also ich aus Tradition nenne ich sowas immer .gp Knoblauch 1, 2, 3, 4, aber Extensions sind ja in Unix irgendwie Schall und Rauch. Manchmal heißen die dann auch nur groß G1, G2, G3, das ist aber. Jetzt kann ich das abspeichern, kann aus Knoblauch einfach rausgehen. Im Hintergrund ist jetzt auch dieses Grafikfenster verschwunden, jetzt habe ich nur mein Terminal und sowas. Wenn ich in Knoblauch wieder reingehe, dann kann ich jetzt sagen Load Demo. Und das macht wieder Fupp und die Grafik ist da mit allem, was ich mir so ausgesucht habe und Titelkram und sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt mehr Daten abspeichere und ich komme im Vierteljahr wieder und habe die Daten aktualisiert, dann brauche ich wieder bloß sagen, irgendwie komm da rein, lade die Demo-Daten und ich kriege eine aktualisierte Demo. Das ist total praktisch. Der zweite große Vorteil, diesen Vor- und Nachteil, wir werden das noch sehen, ist, in dieser Demo-Datei stehen alle Knoblot-Kommandos drin, die es überhaupt nur so gibt, und die werden alle gemacht. Er setzt dieses und jedes, alles, was ich ihm gar nicht gesagt habe, und dass der L-Margin, was immer das ist, minus 1 und 0 ist nicht 0, sondern was Kleines. Und ganz am Schluss kommt das Plot-Kommando, das ich da gemacht habe. Und wenn wir noch ganz nach oben gucken, wir sind ja hier auf einem Linux- und Unix-Tag, da ist so ganz so ein Ausrufezeichen User bin Knoblot. Da steht nicht bin Bash. Weil man da ganz andere Sachen wie Binbash zum Knoblot hinschreiben kann. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt also das anguckt, was ich gerade abgespeichert habe, das ist nicht ausführbar. Wenn ich jetzt hergehe und sage, mach das mal ausführbar, Knoblot, Demo, ups. Dann kann ich das jetzt aufrufen als Shell-Skript, Demo. Und dann ruft er Knoblot auf, wenn er schnell guckt, seht er in der rechten unteren Ecke mal kurz, plupp. Das Aufblitzen sowas. Jetzt habe ich vorher gesehen, da gab es ein Reset-Kommando. Das ich nicht kenne. Jetzt schreiben wir hier mal Reset rein. Also sonst gibt es ein Pause-Kommando. Mal gucken. Nee, wo immer das Reset herkommt, weiß ich nicht. Pause. So oder so ähnlich. Das ist nicht nett. Habe ich noch einen Knoblot laufen? Oh, ich habe ganz viele Knoblots laufen. Help, Pause. Ah, ich glaube, man muss. Pause hat mehr lustige Parameter, den kann man so einen String mitgeben und die Time und Maus und irgendwas. Und ich glaube, wenn man ihn anhalten lassen muss, muss man nicht Pause minus 1 sagen, sonst macht er keine Pause. Ich hatte noch so im Kopf irgendwas mit minus 1, dann probieren wir das mal so, ob es dann besser geht. Und bei plopp. Und dann wartet er, bis ich hier jetzt Return oder sowas drücke und dann ist es wieder vorbei. Das kann ganz praktisch sein, dass man wirklich das dann ausführbar hat, zumal man da noch mehr Zeug reinschreiben kann. Also jetzt ist halt nur Grafik machen, sonst irgendwas und üben, wie das alles geht. Spickzettel, Doku. Also irgendwie ein hübsches Ding halt mit Titeln, sonst irgendwas. Jedes Mal, wenn man solche Parameter setzt, muss man wieder das Plot-Kommando wieder aufrufen. Man setzt da immer nur, du könntest mal einen Titel machen, du könntest dieses, jenes irgendwie machen. Entweder das Plot-Kommando nochmal, aber will man nicht jedes Mal abtippen? Ah, mehr Demo. In Knoblot, es war gestern ein toller Vortrag über ganz viel, so was man in der Bash alles machen kann, weil die Bash die Readline verwendet und suchen und sowas. Alles, was der gesagt hat, gilt hier auch, weil Knoblot, wenn man es richtig übersetzt, ist eine Compile-Option, Readline hat. Deswegen kann ich hier mit Cursor-Tasten laufen und kann sonst was Schönes machen und kann da Ctrl-A, oh, ich kann nicht Ctrl-A. Ich kann Post 1 und End, aber nicht Ctrl-A. Interessant. Also Ctrl-A auf der Bash war, ich springe an Anfang der Zeile, oder Ctrl-E, ich springe, diesen gehen hier irgendwie nicht. Vielleicht ist hier keine Readline drin, wollen wir nicht wissen. Aber was auf jeden Fall geht, ist ein Ctrl-R für rückwärts suchen. Und dann könnte ich immer sagen, ich suche rückwärts wieder mein Kommando, ah, da bin ich in dem Ding, wo ich noch den Erwin Lottemann geplottet habe, und dann kommt wieder, jetzt bin ich im falschen Verzeichnis und sowas. Dann machen wir wieder load. Nein, das nehme ich da auch nicht. Wir machen ein neues Knoblot. Laut Demo, was wir gerade so gemacht haben. Es geht jetzt weiter. Zack, ach, das habe ich immer noch reingeschrieben. Und wenn ich jetzt sehe ich gar nicht, was er gebildet hat, aber man kann sich mit Show ganz viele Sachen angucken. Show, was ich gerade mache, X-Range, Y-Range. Und man kann auch mit Showplot sich das letzte Plot-Kommando anzeigen lassen und das dann Mausen wieder machen. Ich habe es mal mit Pastefacher drin, aber wenn ich jetzt nur Set Title, da ich nicht weiß, wie das aussah, das Monster lang werden kann und den nur ändern möchte, ist das, was man typischerweise macht, ist Replot. Jetzt hat sich da unten der Titel geändert. Irgendwelche Parameter setzen. Da ist im Hintergrund immer schon ein Gitter. Muss ich gleich noch was zu sagen. Grid. Und auch wenn ich sowas setze oder ansetze, lösche, jetzt ist das Gitter hinten verschwunden, was ziemlich unpraktisch ist. Aber So. Und wieder Setgrid, da ist auch nichts passiert, wenn immer das Plot oder Replot dazu gehört, stellt es mal da, wenn man sonst halt ganz viele Parameter, ich mache dieses und noch ein Label. Das ist aus den Zeiten, wo dieses Plot auf so großen Plotter mit großen Stiften gemacht wird. Da macht man halt erst alle Parameter und tut es dann einmal plotten, fährt in Tübingen den Berg runter ins Rechenzentrum, um den Plot abholen zu können, geht dann wieder heim und fängt dann wieder an rumzumalen. Und heute geht es natürlich etwas moderner. Aber deswegen halt immer entweder das Plot-Kommando nochmal und das Plot macht dann alles oder Replot ist ganz einfach. Aber ich kann auch hier natürlich hier aus dem Paste-Buffer sagen, ich will es genau so haben. Ist jetzt auch nichts passiert. Ein Einschub, den ich in die Folien, das war gestern gekommen, reinmachen möchte. Knuplot, wie ihr in der Man-Page ganz kurz an euch vorbeifliegen sehen konntet, gibt eine Datei im Home Directory .knuplot, wo man so Defaults reinschreiben kann. Und meine, ich habe ein paar wenige, ich hasse eigentlich immer Defaults-Programme umkonfigurieren und sowas, weil wenn ich an den nächsten Rechner komme, sind meine Defaults ja doch wieder nicht da, weil ich zu viel auf irgendwelchen Systemen rumtun, auf meinem Embedded-Controller läuft so ein Knuplot, aber bis ich da mein Zeug habe. Aber es gibt ein paar Sachen, die im Knuplot irgendwo in Version 5 mal geändert wurden, nämlich so angecast haben, dass ich tatsächlich eigentlich nur ein Kommando, das da oben ist das Allerwichtigste. Komme ich gleich noch. Aber auch das Setgrid, es ist defaultmäßig nicht, dass er so ein Gitter malt. Und das finde ich immer praktisch. Und ich gehe immer wieder her, sage Setgrid. Oder hier drin kann ich in dem Ding jetzt auch mit G, das Grid. Ach so, das ist, es gibt mehrere so Anzeigeprogramme, mehrere Terminal-Treiber. Das ist der Ultramodelle von Qt. Und der hat da so ein kleines Icon oben dran, um irgendwelches Zeugs zu machen, zum Beispiel um das Gitter. Er reagiert, wenn. Dieses Ding ist nur das Anzeige, die Anzeige-App. Und die redet mit dem Knuplot, wo ich gerade drin war, auch gibt mir die Daten. Also die Daten, jedes Mal, wenn hier irgendwas gezoomt wird, kommen die Daten von dem Knuplot und so. Es könnte ja sich auch auf der Datei was geändert haben. Und weil ich das jetzt mit Ctrl-Z angehalten habe, das Knuplot reagiert, passiert da drüben nichts. Und der Harald ist verwirrt. Und wenn ich Glück habe, jetzt läuft das Knuplot in den Vordergrund, jetzt kann ich vielleicht auch auf G drücken. Ah. Und auf G kommt wirklich ein Gitter. Ist nur eine Option, da bin ich beruhigt. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich bei dem Qt-Zeug vielleicht wirklich immer klicken müsste. Ich kann hier auch zoomen in Plus, da passiert schon wieder nichts. Die Taste Plus und Minus geht. Und das da oben verstehe ich nicht, wie es funktioniert. Ah, da passiert was. Achso, er zoomt nicht weiter raus wie... Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist vorwärts und rückwärts in den Zoom-Stufen, die ich vor. Probiert es aus. Wie man da andere Fenster kriegt, auch das hängt davon ab, wie euer Knuplot gebaut wurde, mit was er startet und was er so hat. Was das ist der Terminal-Treiber, der nennt sich jetzt Qt, weil der irgendwie mit Qt gemacht ist. Man kann es Set Terminal X11, das ist so der Klassiker. Ein ganz einfaches Dingens, aber da kann man die Texte mal ein bisschen besser lesen. Keine Knöpfe, kein Schnickschnack und manchmal viel schneller. Wenn man 10 Millionen Punkte plotten möchte, kann das vielleicht ganz nett sein. Keine Ahnung. Dafür kann er nicht alle Sachen schräg und irgendwie schreiben, wenn es dann griechische Buchstaben gibt und so ein Kram. Und es gibt noch einen mit W irgendwas. Ah, wie hieß denn der? Habe ich zu lange. WX Terminal W, nur W? Nee. WX... WXT. Das Terminal ist nun WXT und das sieht dann Terminal Type ist now WXT, cannot be used in a QT Session. Weil ich mit QT angefangen habe, darf ich auch das nicht. Frag nicht. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Dann gehen wir wieder zurück zu dem QT. Das ist auch schön. Modern Hip In sonst was. So. Knuplot. Konfigurationsdaten. Im Home Directory. Das Setgrid finde ich einfach total praktisch. Setstyle, Data, LP, Lines, Endpoints. Man sieht es ein bisschen. Man kann ganz viele Darstellungsarten wählen. Plot irgendwas. Ja, das geht immer noch. Jawohl. Und defaultmäßig machen wir das mal weg. Move. Dass ich keine Defaults mehr habe. Das werden jetzt gleich mehrere Dinge. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Sinus von X. Schon der. Wem fällt was auf? Jahrzehntelang waren bei diesem Plotting die ersten drei Farben immer rot, grün, blau und sonst noch irgendwas. Und irgendwann in Version 5. irgendwann in ihrer unermesslichen Weisheit haben sie beschlossen, dass die Grundfarben völlig anders sortiert sind und zumindest für mich extrem kontrastarm am Anfang sind. Und ich habe mich wuschig gesucht, bis ich dann halt doch mal einen Hauch von Dokumentation gelesen habe und dann gelernt habe, dass eben genau dieses Set Color. Also man muss immer wissen, nach was man. Color Style irgendwas? Help Set Color. Colors, ja, ich hatte jetzt hier Color Sequence ist das magische Kommando. Und die Color Sequence, die gibt es jetzt in den Geschmacksrichtungen Default, Classic und wer immer Pullover. Ja. Und dann kann man das mal ausprobieren. Ja. Und, das ist, und weil dieses Classic, was ich kenne, mit die ersten drei sind Rot, Grün, Blau und alles ist viel kontrastreicher. Aber hier steht es bla bla bla. Das ist die Classic Sequence. Da ihr das nicht kennengelernt habt, dürft ihr auch mit dem kontrastarmen Default weiterarbeiten. Das ist euch und das ist nochmal anders. Das ist in verschiedenen Brauntönen. Wenn man ein bisschen wissen möchte, was da alles geht, es gibt ein Kommando Test, der macht so eine Testgrafik. Das ist total praktisch, auch zum Plotter. Ups. Kriege ich das auch groß? Ah, jetzt. Und ganz rechts seht ihr die Farbreihenfolgen, ja, 0, 1, 2, 3 und irgendwie was alle, wie die Farben daherkommen. Man sieht Linienbreiten, Stricheltypen, man kann auch das Ganze in Schwarz-Weiß machen und dann nur sagen, ich mache Stricheln, wenn es für eine Schwarz-Weiß-Veröffentlichung sein soll und was weiß ich alles. Und ganz rechts außen sieht man dann auch noch die verschiedenen Marker für den Stift oder das erste Datenelement gibt es dann ein Pluszeichen, wie man außen sehen kann, und ein Kreuz. Und die kann man auch alle unterscheiden. Das sind die, wenn man Punkte malt. Und alles das kommt da dann irgendwie rein. Jetzt machen wir nochmal mein Plot-Kommando. Das hätte ich gerne. Nein. Der Erwin Lottemann. Achso, der ist nicht da. Ah, jetzt habe ich es verspult. Dann mache ich ein Load. Hä? Was ist denn das für eine komische History hier? Load Demo 1. Jetzt ist es nicht mehr schön rot, weil das halt irgendwie anders war. Aber wenn man hier so ein bisschen reinzoomt, weil ich das. Alle Defaults auch hier abgespeichert wurden, hat er sich gemerkt, dass ich Linien und die Punkte, die kleinen Kreuzchen haben kann. Das ist für echte Messdaten zum Teil ganz praktisch. Schauen wir das mal plot. Das kann man jetzt umstellen, entweder mit eben Set, Data, Style, ich schreibe das nie aus, L, nur Linien. Und das hat sich mal, das hieß früher Data Style, jetzt muss man sagen Set Style Data, damit er zufrieden ist. Jetzt sind es nur noch Linien und hier unten kann man zum Teil nicht mehr so ganz genau sehen, was sind denn, wie oft Messdaten sind, deswegen finde ich die, oder man kann auch nur Punkt P Points angeben, da macht er überall lauter Kreuzchen hin. Hat man nur die Messdaten, das kann durchaus mal praktisch sein, wenn das hoch und runter geht und zappel, ausprobieren. Je nachdem, was es gibt auch noch D wie Dots, da macht er nur einen einzelnen, muss ich mal Plot sagen, ein hauchdünner kleiner Punkt. Wenn es viel, viel mehr Messdaten sind, gibt es sonst so einen dicken Balken, kann auch mal nützlich sein. Oder wenn es Punktwolken sind, wenn ihr wirklich nur Bienen in der Cloud. Die Koordinaten, whatever. Also das sind, und die kann man halt auch, also zumindest die Lines und die Points kann man koordinieren. Und für normale Messdaten, wenn es nicht zu viel wird, ist es ganz praktisch. Man sieht einmal, dass hier Sprünge sind und dass hier keine Messdaten in den Sprüngen sind, dass hier sich da unten noch ein Punkt und da oben ein Punkt ist. Ich kann jetzt immer hier rechten Mausknopf mir das genauer angucken und sehe dann die Messpunkte einzeln sowas. Wenn man da mit der Maus rumläuft, alle diese Terminals haben eine Option R, wo man drauf drücken kann, dann kriegt man einen sogenannten Ruler. Da kriegt man so eine Linie, ist so ein Fadenkreuz XY, das ist noch nicht so richtig. Und oben, entweder rechts oben oder links unten, das hängt ein bisschen davon ab, sieht man die Koordinaten, auf denen wir uns jetzt gerade rumtreiben für XY. Und die laufen auch mit. Jetzt kann ich von dem Punkt da unten, jetzt kann ich mit der Maus nicht hinlaufen, aber in eckigen Klammern, ich bewege mich wieder, da steht Distance. Wie es genau dargestellt wird, hängt von jedem Terminal ab. Aber man sieht jetzt, dass ich von unten zum Beispiel in X-Koordinate knapp 5 Einheiten weg bin, ja, von 190 auf 100, da unten steht 94, 95, das heißt, es sind einfach 5 Messwerte weiter. Und Y, das sind jetzt 0,58 Kilo Kaffee-Einheiten, also das sind schon wieder 5. Das sind ja aber auch 4 Messzeiten, das könnten eventuell sogar 2 Tage gewesen sein. Eventuell. Wir gucken da noch drauf. So. Das war Und das sind genau die drei Sachen, die, also für Convenience, die habe ich schon länger drin mit Z-Grid und Line Points, weil die mache ich jedes Mal, wenn ich reinkomme. Und immer, das muss man jedes Mal Z-Grid, Z-Line Points, damit ich erstmal sehe, wo es losgeht. Das kann dann später wieder anders sein. Und diese Color Sequence, wo das gekommen ist, dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mir so einen Knoblot-Stadtfile, weil das muss man wirklich jedes Mal machen. Ich will die Daten rot und irgendwie haben. So. Und das merkt er sich halt auch, ja. Color, Sequence, alles das steht hier drin. In Demo. Oh, das steht hier nicht. Doch, das haben sie irgendwie umgesetzt. Max Colors, Set-Palette dann am Schluss. Aber also im Prinzip alles, was es gibt, steht tatsächlich in diesem Demo-Dings drin. Und ich habe früher sehr viel über Knoblot gelernt, einfach zu lesen, was steht da drin und mit den Dingern zu spielen. An ein paar Stellen wird es dann auch nachher gleich. Ah, Halbzeit. Hey. Schon. Also das ist die Einleitung gewesen, so ungefähr. Da sieht man dann plötzlich so Sachen wie Time-Format. Und dann kann man zumindest sich einen Reim machen. Oder wenn man gar nicht weiß und irgendwie, dann geht man her und pickt den raus und kann dann auch in Knoblot wieder lernen mit Knoblot. Mit Help. Das Help-System ist relativ nett. Man kann einfach auch nur irgendwas Help Format oder so, dann pickt er manchmal von verschiedenen Kommandos aus. Es gibt ein Z-Format, da habe ich Pech gehabt, dann nimmt er, glaube ich, keine anderen mehr. Weil sonst kann er auch sagen, ah, genau, manchmal mal Help-Separator, wo ich das Data-Separator irgendwas, und dann sagt er mir wirklich, das Kommando, das ich eigentlich suche, ist Set-Data-File-Separator, und es gibt dann immer noch irgendwelche Beispielchen, zum Beispiel als Tab-Separated oder man kann sogar Komma ausschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob man ein Semikolon ausschreiben kann. Das steht sicher in dem dicken Knoblattbuch oder in den Quellen irgendwo drin. Aber irgendeinen String reinmachen ist total praktisch, wenn das Komma separated. Warum würde ich Tabs separated nehmen? Also normalerweise nimmt er alle White Spaces, aber wenn man explizit nur Tabs hat und in dem Feld Leerzeichen sind, so, also ein Doku-String, der nur Leerzeichen hat, und sagt, aber es ist trotzdem eine Spalte, dann kann das ja wieder die bessere Wahl sein. Irgend sowas. Achso, hier steht ja drin, eine Semikolon mag er nicht. Ja, da muss man dann schon gänsefüßchen irgendwelche Characters machen. Aber Whitespace, das ist eben der Default. Das, also meistens tut's, oder man macht da so komische TR und AWK. Also das habe ich Jahrzehnte gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass es auch anders geht. Und ich glaube, es geht schon lange anders. Ja. Jetzt haben wir eigentlich schöne Diagramm. Ich brauche es immer noch relativ oft, dass ich entweder PDFs generiere oder auch mal was zum Ausdrucken habe. Und eigentlich ist es total einfach. Was habe ich jetzt geplottet? Wahrscheinlich gar nichts. Laden wir die Demo mal wieder. Plops. Ist jetzt ein bisschen eine langweilige Grafik. Nehme ich eine schönere Grafik. Ist kein Regen. Das geht weiter nervt. Und jetzt, ich hatte schon mal Z-Terminal für diese komischen X-Windows-Sachen. Show-Terminal, da sagt er mir nur, welches Terminal ich gerade habe. Und er sagt mir das Terminal mit allen Parametern. Das kann auch mal ganz nützlich sein. Also es lohnt immer wieder, mit sowas rumzuspielen. Z-Terminal, und dann sieht man QT, was immer 0 genau ist. Aber da sieht man, es gibt einen Parameter Font mit irgendwas und mit 10. Und dann schreiben wir einfach mal 20 hin. 20? 20? Jetzt. Z-Terminal, das gehört natürlich zum Terminal QT, das muss man auch machen. Die 0 glaube ich nicht, dass das wichtig ist. Yeah. Jetzt sage Options A0 von 20. Wenn ich das mache, dann wird irgendwas größer. Na, klappt doch. Hätten wir schon früher machen können, dann hätten wir es hinten lesen können. Aber es steht nichts Wichtiges drin. Ihr habt noch, was nicht größer wird, ärgerlicherweise, sind diese kleinen Koordinaten, die da, wo die Maus gerade rumläuft, wenn ich diesen Ruler wieder setze, die kriegt man irgendwie nicht größer. Mit der Bildschirmauflösung geht es noch, mit Full HD. Wenn das an einem 4K-Bildschirm macht, muss man irgendwie mit Bildschirmauflösung und sowas. Aber, das ist aber jetzt nur für den Bildschirm. Und wenn ich nur set, Show Terminal zeigt halt, welches Terminal ich habe, und wenn ich nur Set Terminal mache und gar nichts, wie immer man da wieder drauf kommen soll, dann zeigt er alle Terminals an, alle Output-Treiber, die eingebaut sind. Und jetzt mache ich den hier mal nicht mehr Fullscreen, dass das weniger nervt. So. Und da kann man jetzt gucken, sogar glücklicherweise mit Less, was hier alles so reingebaut ist. In Ruhe durchlesen, das, wie gesagt, hängt auch von eurer Distro ab und wie ihr es selber eventuell baut, da kann es sich dann lohnen. Aber es gibt noch ein Encapsel. Es gibt noch einen Treiber für den alten Epson-Drucker, 24,5-Drucker in 180 dpi. Also wer sowas noch hat.
Nicht.
Oder in 60 dpi geht viel schneller, da muss er noch einmal rüber drucken und sowas. Und also gibt es richtig coole alte Sachen. Es gibt für HP Deskjets, die ganz alten, die so Pixelgrafik machen, das hat man mal geschrieben und da hat sich nie was geändert. HPGL, das ist so für richtig Stiftplotter. Ich habe noch einen daheim stehen, einen 8-Stiftplotter. Ich glaube, die Stifte sind eingetrocknet seit Anfang der 80er Jahre. Kann man immer noch kaufen. Das Schöne an dem HPGL ist nicht unbedingt, dass man das auf einen Plotter schicken kann, dass es immer noch eine Grafiksprache ist, die genutzt wird, auch um konvertiert zu werden. Also ich kann HPGL in SVG in irgendwas, weil das einfach eine Standardsprache ist, einfach nur Stift hoch, Stift runter, malen, Farbe wechseln, irgendwas. Und die zwei also Schneideplotter verwenden, zum Beispiel mit denen man solche T-Shirts machen kann. Da gibt es immer noch Plotter, die genauso rumlaufen mit einem kleinen Schneidestift und die Folien ausschnippeln, dann kann man das aufbügeln, dann kriegt man so lustige T-Shirts. HPGL ist ein tolles Eingabeformat dafür, die freuen sich. Tut ganz, also deswegen ist es gar nicht. Und HP Deskjet fragt mich nicht nach den Details. Und es gibt natürlich sehr viele Grafiksachen. Lua Generic Terminal Driver. Und NEC P6, da habe ich auch noch einen daheim rumstehen, auch mit eingetrocknetem Farbband, aber solche Sachen, also was einen interessiert ist in aller Regel irgendwie PDF oder PCL für die alten HP Laserdrucker mit Grafikzeug. Diese Sachen machen natürlich immer Pixelgrafik. Bis jetzt haben wir Linien gesehen und er malt die Linien schön in toller Qualität und malt mit dem Stift tolle Linien und wird auch in PDF gleich tolle oder PostScript tolle Linien malt, das ist hochauflösend und analog, nicht gepixelt. Wenn ich natürlich sage, mache ein JPEG, mache das auf dem Tintenpinkler-Nadeldrucker, kommen Pixelgrafiken raus in der festen Auflösung. Oder PostScript und sowas. Und jetzt sollen wir da mal kurz ein paar Sachen probieren. Was ist noch? Und was ich natürlich aus historischen Gründen total toll finde, das hatte ich damals, es gibt dann hier Tektronix 40 irgendwas, die alten Grafikdinger. Jetzt fangen wir mit dem ganz alten Zeug an.
SVG.
Und jetzt kommen hier so Escape, kommen wir gleich dazu. So Escape-Sequenz, wenn ich jetzt ein Tektronix-Terminal gehabt hätte. Und früher konnte das X-Term immer Tektronix und irgendwann haben sie das rausgebaut. Die Lumpen. Da konnte man hier irgendwie einstellen. Müsste ich jetzt nachgucken. Also früher hat das die Escape-Sequenz wahrscheinlich ein Grafikfenster aufgemacht, so wie das vor 30 oder 40 Jahren auf seinem alten Tektronix-Terminal auch noch war. Tech 42 irgendwas, ja? Nein, ja, wie hieß es? Ich weiß es wieder nicht mehr. Eins von denen geht nämlich noch, 4108 irgendwas. Aber habe ich jetzt, geht auch nicht. Okay, es gibt ein Terminal, das das kann. X-Term, weiß ich nicht mehr. Oder es gibt eine blöde Option dafür. Vor wenigen Jahren ging das noch mit X-Term und dann hat ein Grafikfenster, das so mit Speicherschirm und tolle. Das Geniale daran ist, es gibt ein noch einfacheres Terminal. Das heißt nicht ASCII, sondern das heißt Dump. Yeah. Und das Dump weiß, das ist jetzt mit 79x24 ein sehr dummes Terminal. Und dann ist es meine Cappuccino-Grafik. Das ist nicht so richtig toll, aber wenn man jetzt auf einen mit einer Serienkonsole auf so einem Embedded-Controller ist und da ein kleines Knoblauch laufen, dann ist ein kleines Programm, das die Messdaten nimmt. Ich versuche noch zu Messdaten Kurvenfit und sowas zu kommen. Dann kann man da dann sagen, das ist die Ausgleichsgerade, die Steigung von der Messung für Diodenkennlinie irgendwas. Und dann kann ich am Schluss gleich noch die Grafik machen und das geht mit dem richtigen Terminal auch noch in Bund mit dem Tektronix 41. Dann komme ich über die Serie eine Schnittstelle noch sogar eine bunte oder Schwarz-Weiß-Grafik mit hoher Auflösung. Nicht so, das ist ein bisschen grübelig. Und kann gucken, ob die Messung gut war. Und wenn ja, dann kann ich gleich noch, das ist jetzt die Sachen Set, also wenn man es richtig haben will, sagen wir, kann man sagen Set Terminal Postscript. Und bei Terminal Postscript zeigt er einem dann auch wieder jede Menge Parameter. Und da fällt unter anderem auf, dass er defaultmäßig immer erstmal schwarz-weiß machen möchte. Warum immer PostScript heutzutage noch? Die Grafik monochrom, aber irgendwie Text würde er wohl farbig machen und fragt mich und sonst irgendwas. Und deswegen ist mein Spellnehmer PostScript, Color und Solid. Weil irgendwo steht noch drin, dass er irgendwie die Sachen gestrichelt machen würde. Und das dann macht und sagt ein Replot, dann kriegt man auf dem Bildschirm so ein tolles PostScript-File, das natürlich hier auch nicht hergehört. Deswegen sagt man dann immer set, nicht nur set terminal, was man ausgeben möchte, set output, irgendein File, zum Beispiel demo1.ps oder sowas. Mit diesem set output hat er das alte File abgeschlossen. Da hat noch so ein Kommentar, das war jetzt eine Seite. Dann machen wir den set output am besten einfach nochmal und sagen replot. Jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt geht nämlich alles in die Datei rein. Da muss man vorsichtig sein. Jetzt steht noch nicht alles in der Datei drin, weil das auch gepuffert rausgeschrieben wird, weil es könnte ja noch mehr kommen. Und deswegen muss man jetzt entweder unset output machen oder, weil man ja meistens dann doch wieder set terminal, zum Beispiel qt, ich hätte jetzt gerne die Grafik. Und dann sehe ich wieder erstmal hier, was das war. Und dann gucken wir mal. Und jetzt sagt er auch closing demo1.ps. Und dann liegt hier wirklich so ein demo1.ps rum, den man sich dann angucken kann mit irgendeinem PostScript-Angucker. Das Schöne an dem ist, wie sehe ich das jetzt? Nochmal Ghostview. Irgendwo sehe ich doch Page Landscape. Irgendwo zeigt mir dieses Ding, glaube ich, auch, was es für eine Größe ist. Keine Ahnung, mache ich zu selten. Bounding Box, aber in der Bounding Box steht es auch drin. Der macht das defaultmäßig für A4 oder Ländern. Das sieht jetzt nach amerikanischem Papierformat aus. Aber ist so, das kann man direkt drucken. Und das passt schön auf eine DIN A4-Seite und sowas. Jetzt mal das gleiche nochmal. Set Terminal PDF. Dann sagt er mir, das blablabla, bla bla, das ist jetzt Cairo PDF. Und da sagt er mir sogar schon, dieses Bildchen wird 5 Inch mal 3 Inch sein. 1 Inch sind 2,5 Zentimeter. 5 mal eine A4-Seite sind knapp 12 mal 8 Inch. Das ist keine A4-Seite. Das heißt, wenn ihr das, also jetzt Moment, und dann machen wir das wieder Output, PDF, Replot, QT, irgendwas. Und ich mir das PDF angucke, das er jetzt generiert hat. Dann sieht es natürlich, wenn ich so angucke, erstmal irgendwie gleich aus, weil ja was anderes, die wissen, wie groß das ist und machen die Bounding Box entsprechend passend. Acroid. Sehe ich das hier dann? Dann sehe ich das auch nicht so richtig toll. Durch den Vollscreen hat er es jetzt irgendwie verspult, das wollen wir so nicht haben. Was macht er da? Nochmal Fullscreen wieder, Klick. Und er sagt mir zumindest dann die Dokumentengröße irgendwo, Document, View, Page, Display. Irgendwo kann ich ihm auch sagen, dass ich A4 haben will, weiß ich jetzt nicht. Aber ist das, wenn ich das jetzt auf den Drucker schicke, ist das ziemlich klein. Und wenn ich das dann größer, dann hat es mit Schriftgröße, das mag ich nicht so richtig. Deswegen ist, wenn ich PDFs generiere, die ich Leute schicke, die auch was machen soll. Man kann das jetzt alles einstellen mit Schrift. Das sagt er ja auch. Ich habe jetzt den Font Scale ist kleiner und dann könnte ich jetzt hier sagen 29 cm auf irgendwas. Oder meine Variante ist immer, ich mache das PostScript, weil da weiß ich, was er macht und mache dann PS to PDF, den da auf oder PS.PDF, keine Ahnung. Wenn das andere jetzt schon rumliegt, ich will die nicht überschreiben. Und wenn ich das angucke, dann ist das ein PDF da. Und da kann man jetzt sagen, PDF-Info. Und dann sagt er mir, das ist Letter Size, weil der Knoblauch nicht weiß, dass ich ein A4-Zeug haben möchte, kann ich sicher auch nur einstellen oder reinkompilieren auf jeden Fall. Aber dann kommt da wieder, also das ist tatsächlich mein Workflow, ich gucke mir das erstmal mit PostScript oder wir machen ein PDF. Und der Ghostview macht das jetzt irgendwie falsch mit den Bounding-Boxen. Ja, das ist halt so ein Ding, da kann ich, mach mal A3 oder sowas, aber der Acrobat Read kann das alles richtig. Deswegen, es gibt wenig Tools, die PDFs richtig gut darstellen können. Deswegen mache ich immer noch Acrobat Read, auch das total letztes Jahrtausend. Und damit haben wir jetzt ein schönes Messdiagramm, kann das drucken, ablochen, whatever, mailen, sonst irgendwas machen. Fragen bis dahin. Wünsche bis 30 Minuten. Also kann mal 2-3 echte Demos zeigen, wie das dann immer aussieht. Wie gesagt, aus den Vorträgen der letzten 11 Jahre. Ich glaube, die Spritpreissachen kamen 2013 auf, wo das gemonitort wird, wie der irgendwas Bundesstelle für Markttransparenz in den Kraftstoffgedingens irgendwas. Gibt es bei mir immer noch so irgendwie irgendwas mit Tanken und dann sagt man einfach, in so Verzeichnis sage ich immer Make. Und das magische Make geht dann irgendwie her, holt sich die Daten von meinem kleinen Internet-Serverchen von einer hier ausstellenden Firma, wo man für 3 Euro irgendwas sowas laufen haben kann. Und dann kommt am Schluss ein Knubler draus. Für irgendwas, was mich interessiert, da oben steht auch dran, wie man das macht. Und je nach, da gibt es dann verschiedene Darstellungsweisen, aber das, was mich inzwischen am meisten interessiert, ist tatsächlich, was man hier sieht, ist nur noch das Minimum und Maximum einer einzelnen Tankstelle pro Tag. Und das, also was man da hinten so sieht, ist tatsächlich jede Tankstelle, jede von diesen paar Tankstellen, die mich interessieren auf meinem Such nach Energie, Neurot, die schwanken jeder von blub bis bla. Also wenn man hier guckt, wir haben ja gelernt, es gibt ein Kommando R. Kann ich mal irgendwie hier hingehen, auf irgendwie rot, R, und gehe dann da irgendwie hoch. Und dann sieht man irgendwo, hier bei dem Tabell ist es rechts unten, 0,133 irgendwas, das ist ein 13 Cent Unterschied von da unten rot bis da oben rot pro Tag. Und da kann ich jetzt aber halt in dem Diagramm schön sehen, was sind die aktuellen Tagestiefspreise bei allen Tankstellen, wo ich so ungefähr vorbeikomme. Und wenn ich das dann angucke von der Woche, ich merke, wenn ich dann am Straßenrand irgendwas sehe, was so um 1,60 knapp drunter oder irgendwie ist, dann ist das noch akzeptabel. Jetzt muss ich schon glücklich sein, dass ich irgendwas am Straßenrand für ein unter 1,65 finde, weil das aufregende Gezappel, das es da sonst immer gab, und da liegen dann immer ganz viele Knublot-Varianten irgendwie rum. Variante 1, 2, 3, 4, 17 ist der neueste. Mal gucken. Und die stellen dann immer... Oh, das sollte man vielleicht im Kommando Knublot ausführen. Und Make geht halt immer, mach mal alles. Das ist ein Tool eigentlich für Softwareentwickler. Übersetzt das mal, link das mal. Aber das kann einfach beliebige Sachen ablaufen. Achso, und jetzt muss ich wieder sagen, dass ich habe es doch schon mal gesagt. Blops. Irgendeine andere Darstellung, die wieder jedes da sieht man wirklich für mehrere Tankstellen, was genau passiert in einigen wenigen Tagen irgendwie. Und immer noch mal mit den Kästchen, dass man sieht, wann die Preise geändert wurden. Und die dicken sind Tankstellen, die nicht so aufgeregt die Preise ändern. Also das ist nicht, dass ich da weniger geplottet hätte, sondern die einen zappeln da halt wirklich jedes Mal von 2,05 Euro, das ist irgendwas Älteres, bis 1,85, 15 Cent. Und die anderen können mal 3, 4, 5 Tage, 2 Wochen die Preise konstant halten. Es geht. Man muss das nicht so machen wie die anderen, aber der Markt will das so, habe ich mir mehrfach sagen lassen, von ADAC, Tagesschau und irgendwas. Es ist gut so. Auch unsere Verbraucherministerin damals hat gesagt, das ist schon... Der deutsche Verbraucher würde übervorteilt, wenn das so konstant ist und langsam und günstig. Ja, das ist also das österreichische Modell, das immer mittags um 12 einmal im Tag erhöht werden darf und die Preise jederzeit konkurrenzfähig niedriger gemacht werden. Das sei verbraucherunfreundlich und das würde die Verbraucher überfordern. O-Ton Aigner damals, nach 1 oder 2 Jahren. Das ist... Und der ADAC-Mensch hat gesagt, obwohl das mal ein Jahr lief und die alle geschwankt haben und die sehr konstant waren. Ich habe die Daten seit Anfang an und inzwischen gibt es irgendwo eine Webseite. Letztes Jahr konnte ich ja nicht runterladen, weil irgendwie Netzwerk und ich zu blöd war und sonst was. Wer versucht hat, meinen Shell-Skript-Vortrag zu hören. Die Daten gibt es jetzt von irgendeiner tollen Uni oder sonst was, alle als SQL-Datenbank von ganz Deutschland überhaupt. Ich habe es noch nicht geschafft, mich das da rein zu fuchsen, dass ich nicht selber Daten sammeln muss. Aber also, kann man jetzt gucken. Und da sieht man, dass auch am Anfang der Preis zwar pro Tag teuer und billig wurde, aber es die ersten 1,5 Jahre nicht geschwankt hat. ADAC aber dann der Meinung war, dass es ein großer Erfolg ist, dass jetzt die Verbrauchermacht dafür gesorgt hat, dass es billiger wurde. Von welchen Daten redet er? Aber egal. So, Beispiel 1. Das gleiche in grün ist dann irgendwie auch, mach mal, plups, irgendwie. Das ist dann nicht das gleiche in rot, sorry. Das ist der Heizölpreis, weil wir leider auch immer noch Heizöl verwärmen und irgendwas. Kann man auch drauf zugreifen, kann man gucken und dann kann man so ein bisschen gucken, wie läuft das gerade und möchte man jetzt gerade in der Aufregungsphase hoch oder runter oder noch warten, keine Ahnung. Mit ein bisschen KI kann er jetzt sicher sagen, wie es in 2 Wochen ist. Spannend ist, dass wenn man diese Kurve nimmt von den Heizölpreisen und jetzt mit Knoblauch ein bisschen skaliert und die unter die Dieselpreise legt und einfach nur den Steuervorteil abzieht, ist das immer genauso das Tagesminimum. Also das ist, geht dann, da geht nur das Rauschen nach oben weg. Also eigentlich sind die, und hier beim Heizölpreis gibt es auch nur, wird immer an der Heizölbörse in Leipzig einmal morgens um 9 Uhr notiert und dann sind es regionale Unterschiede von den Anbietern. Die können das auch einen ganzen Tag mit demselben Preis leben. Nur die Tankstellenpächter können es leider nicht. Blöderweise kriegen die Tankstellenpächter kein Geld dafür, weil die ja nur von dem einen Cent Pacht irgendwie leben oder sonst eben überteuerte Schokoladen und sonstige Produkte verkaufen müssen. So, was kann man damit noch machen? Die Kaffeemaschine kann man mal zeigen, wie die richtig aussieht. Einmal ganz kurz. WMF, plups. Und irgendwie heißt das Zeug dann immer GP. Dann ist es jetzt einfach... Da würde Make jetzt wirklich nur die Daten von dem Controller in der Firma holen. Quatsch. Streichen. Das tut die Daten, der Datentransportier. Das ist ja ein Windows-Rechner, das geht. Muss man den USB-Stick reinstecken, draufschreiben über 17 Klicks und irgendwie. Die Kaffeemaschine hat zwar auch ein Web-Interface für Windows, wurde mir vom Techniker erklärt. Damit kann man mit einer App dann auch sofort Kaffee rauslassen. Leider weiß die Kaffeemaschine nicht, ob eine Tasse drunter steht oder nicht. Und deswegen hat er aus servicefreundlichen Gründen dieses Interface sofort deaktiviert und niemand voranlassen. Das ist ein guter Plan. Weil es ist Kaffeemaschine für wirklich 3 Gebäudetrakte für über 100 Leute und wer immer sich sowas gedacht hat. Aber egal. Aber man kann Daten abspeichern. Wie gesagt, da steckt irgendein Windows drin. Könnt ihr alle, das ist jetzt für unsere verschiedenen Kaffeeprodukte einfach genau das Gleiche. Dann jetzt hier rausgefiltert. Wer, die sind jetzt hier, der oberste ist Cappuccino, wie man sieht. Rot. Ach, ich habe sie, glaube ich, wirklich in der Reihenfolge dann sortiert, dass man sehen kann, Espresso gibt es noch mehr. Ja, dann bis 5000 Schlag mich tot. Das sind immer wieder mal keine Daten. Erster, also da war tatsächlich ich nicht in der Firma, weil das ist tatsächlich echt Handarbeit. Oder ich bin mal im Urlaub. Also hier war ich als Weihnachtsmann unterwegs und hier war ich im Urlaub unterwegs und solche Sachen. Und das erstmal nur für Spaß ist. Aber und die Kaffeemaschine kann viel. Und es hat sich auch, also in diesen Daten steht also Cappuccino und sonst irgendwas drin. Dann haben wir irgendwann die Sprache für unsere indischen Kollegen umgestellt und haben dann festgestellt, kann man nicht mehr nach Milchschaum suchen. Oh, das blinkt, wenn man da drauf klickt. Seht ihr das? Boah, Espresso Macchiato ist ganz unten, das aber die kann man da alle so. Und heiß Wasser und sowas, da ist tatsächlich ein SZ drin, das ich hier nicht eingeben konnte, oder Hot Water, je nachdem, weil die ersten waren irgendwie noch auf Deutsch und irgendwie diese magischen Nummern mit Rezeptgedöns vorne dran, die sind immer gleich. Und da kann man wirklich nachgucken, wie viel Milliliter Wasser und wie viel Milligramm Kaffee und irgendwas, ist ziemlich spannend. Ich darf sie nur lesen und abspeichern, aber nicht ändern. Dazu brauchst du wieder den Service Key. Aber total nett. Was kann man damit, jetzt haben wir ein bisschen Daten rumliegen. Machen wir hier laut die Demo. Ich habe ja behauptet, man kann so Daten auch, also echte Messdaten von unseren Laserdioden, sowas habe ich nicht dabei, aber ist so eine komische Kurve. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel ist das so im Schnitt und überhaupt, und da ein bisschen was machen. Und da kann man jetzt über diese, ich mache das mit der Kleiner, über diese Messdaten von unserer Kaffeemessmaschine, so irgendwie, würde mich jetzt schon ungefähr interessieren, geht es jetzt, das steht immer noch drin, das läuft. Und da kann man jetzt so, ich würde jetzt mir eine Ausgleichsfunktion mal x plus b wünschen. So kann man auch beliebig, da hätte ich meinen Sinus, Cosinus, also man kann da ziemlich viel machen, das ist auch ein netter kleiner Taschenrechner. Ja, wenn man Pi ausrechnen möchte, dann sagen wir halt mit Pi und mal. Also wenn ich mal geschwind irgendwelche Kleinigkeiten rechnen möchte, starte ich wieder Python oder Knoblauch, das nimmt sich nicht so arg viel. Ich habe eine Funktion f von x. Das ist schon wieder das falsche Plot-Kommando. Show plot. Also damit plottet man das jetzt alles. Nochmal. So. Und fast das gleiche Kommando, das brauchen wir jetzt nämlich wieder, kann man sagen, fitte mal die Funktion f von x an genau das, was wir hier gerade geplottet haben. Via die beiden Parameter a und b. Passt die mal so an, dass da jetzt diese Ausgleichsgerade durchgeht. Leider. Den Titel, Tee Cappuccino brauche ich natürlich ja nicht. Das habe ich nicht so arg auf, dass ich so schön den Titel sage. Blups. Jetzt hat er da so einen Kurvenfit gemacht. Rattelt da eine Weile rum und er macht genau das, glaube ich, nicht, was ich jetzt hätte zeigen wollen. Der kann mir jetzt irgendwas erzählen. Hier oben steht jetzt zu meiner Enttäuschung Werte für A und B. Und er sagt irgendwie, das, ja, das, mal gucken. Und wenn man da wissen möchte, ob das irgendwie Sinn macht, dann kann man, halt, dann gibt man das Plot-Kommando. Plot, Plot, hier. Plot. Und sagt, Komma, plotte mir jetzt mal die Funktion f von x noch dazu. Mist. Warum klappt das jetzt? Ah, ich weiß, warum das klappt. Ausgleichsfunktion, total toll. Mal gucken. Oh ja. Ich muss mich sputen. Ein paar schöne Sachen fehlen noch. Aber die Ausgleichsfunktion hat geklappt. Die wird gleich nicht mehr klappen. Und wenn man sowas hat, also hilft, jetzt weiß ich ein bisschen, irgendwie a war die Steigung. 0,02, das heißt, ich kann jetzt da sagen, 1 durch, hier muss man Print sagen, in Python kann man das weglassen. Oder auch natürlich Print 1 durch A, es gibt eine Variable A. Das sind jetzt ungefähr 50 Cappuccino zwischen jeder Messung. Das ist mal immer, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe. Das mache ich oft morgens, wenn ich komme, sehr spät. Dann habe ich schon 3 Stunden Frühkaffeetrinker. Nach der Mittagspause, wenn ich meinen ersten Espresso trinke und abends, wenn ich es erwische, bevor die Kaffeemaschine abgeschalten wird, was hier oft nicht klappt, weil wir nach 16 Uhr leider schon den Kaffee gesperrt kriegen, aus Hygienegründen. Wir arbeiten an diesem Problem. Ja, das ist unwichtig, wie wir arbeiten und dass wir nach 16 Uhr nicht mehr arbeiten können, weil wir keinen Koffein mehr kriegen. Aber Hygiene mit Milchprodukten geht vor, da haben wir Konzernstandards, die schwer zu umgehen sind. Kriegen wir aber auch noch hin, Updates in mehreren Jahren. So, ich war jetzt gerade etwas über, also so kann man jetzt so ein Fit machen und wenn man sowas hat, dann ist für mich immer ziemlich praktisch, wie mache ich das denn jetzt? Ah, also die Kurve ist jetzt total nett, aber hilft uns wenig weiter. Pardon. Jetzt kann ich hier sagen, nimm using Spalte 1, das ist, da kommt aus diesem AWK nur noch eine Spalte raus. Blobs, da ist nichts passiert. Aber jetzt kann ich in AWK selber, in Knoblauch selber auch Sachen rechnen. Nimm die, jetzt muss ich in runden Klammern Dollar spalten und kann mir dem Dollar 1 rechnen. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach wieder sagen, mal 1000, weil das mit dem Kilo Kaffee total blöd war. Die, was mache ich hier falsch? Plot. Using. Dollar 1 mal 1000. Unexpected using US. Das ist das Plot-Kommando. Ich habe doch. Oh, das kommt. Manchmal nervt er wirklich. Ich habe gerade nicht gesehen. Das ist das Title irgendwas. Und aus irgendwelchen Gründen, das könnt ihr mir mal erklären, wenn ihr das Buch gelesen habt, gibt es ein paar. Also man kann das immer eigentlich hinschreiben. Das ist ja using dieses Title, jenes, sonst irgendwas. Und das will er vorne haben. Fragt mich nicht. So. Ist auch nichts passiert, außer dass jetzt keine Kilo-Kaffees mehr sind und das alles ein bisschen lügt. Aber ich kann eben da, blödes Beispiel, aber gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass ich sagen kann, minus f von x, diese Ausgleichsfunktion. Und das x klappt so nicht. Ich muss jetzt, warum eigentlich, weiß ich nicht, Dollar 0? Ja. Dollar 0, also die Spalte 0 ist immer der Zähler für die einzelnen Zeilenelemente irgendwas, weil ich keine x- und y-Koordinaten habe. Wenn ich x und y hätte, müsste das glaube gehen. Oder ich kann immer sagen, nehmen, was halt meine x-Spalte war, werden wir gleich noch brauchen. Und jetzt habe ich die Ausgleichsfunktion abgezogen, jetzt ist im Mittel nichts. Und ich sehe halt so ein bisschen die Schwankungen, wie arg wir vom Durchschnitt abweichen. Ja, das tut damals so ein und ist jetzt vom Durchschnitt, gibt es halt mal so 0,3 Kilo Kaffee mehr oder weniger irgendwas. Ist bei der Kaffeemaschine mit unregelmäßigen Tests ein bisschen blöd, weil ich ja gar nicht weiß, wie oft ich mache. Das kann alles Artefakte sein, weil der Harald mal ungeduldig 5-mal geklickt hat. Aber mehr steht in den Einzeldateien nicht drin. Aber, dafür gibt es ja, gibt's hier einen Makefile? Ja, hier gibt es einen Makefile. Und das macht vielleicht, weiß ich gar nicht, das tut überhaupt nur die Daten holen, wie man von einem USB-Stick, keine Ahnung, automatisch mountet irgendwas. Das ist völlig irrelevant. Aber und dann, wenn es irgendwelche Shell-Skripte gibt, um sowas zu machen, dann heißen die immer .sh und die G1 ist immer die erste Versuch, irgendwas get, Tankdaten getten. Und der erste Versuch, irgendwas zu machen, gib mir mal die ganzen, was hier jetzt passiert ist, Also das sind diese Datenfiles alle und ich zeige mal nochmal einen an. Wie mache ich das jetzt? Da steht immer einmal Rezeptnummer und die ganzen Tabellen alle drin. Und wenn ich das hier durchlaufen lasse, und da wird einmal Milchschock, da war einmal ein Leerz, in einer einzigen Produktbezeichnung, der Milchschocchiato, da ist irgendwie ein Leerzeichen drin. Und weil alles andere Leerzeichen separiert, das nervt sowas wieder. Ich habe 2 Minuten später angefangen. Nochmal ganz kurz zeigen, also dieses komische Skript sorgt halt dafür, dass aus dem Dateinamen da vorne Datum und Uhrzeit rauskommt und dann steht nochmal, das ist mein Fallname, Cut G1, ja, das macht Grep, wenn man den Teil hier ausführt, gibt mir alles bis auf diese Rezeptnummern aus. Blups, dann steht dieser monsterlange Dateiname vorne drin und der wird dann halt ein bisschen shellmäßig verfrickelt mit anders, weil da hier ganz viele Underscores und irgendwie Abspalte 4 und dann wird ganz viele Zeichen ersetzt und blub und irgendwie. Und dann sieht es halt wieder wie eine halbwegs vernünftige Datei aus, wo Datum, Uhrzeit und ganz hinten irgendwas ist. Und wenn man das jetzt hat und dann kann man damit ein bisschen einfach und da kann ich jetzt wie hieß die Datei? Ja, ich glaube WMF. Wenn man es gruselig machen will, einfach das, nur, dass man es gesehen hat, wmf.gknoblatt1, dann gibt es halt ein langes Plot-Kommando. Das möchte man von Hand in die Datei reinschreiben, statt abzusaven, dann kann man es besser lesen. Und dann greppt man halt nur nach den Espressos und nimmt die Spalte 1 und 10, greppt nach diesem. Und das hat diese tollen Kurven gegeben, die ihr vorher gesehen habt. Und wenn ich jetzt mir einfach nur den Cappuccino aus den All.dat rauskreppe in irgend sowas. Mal gucken, ob das geht. Yay! Für das, was wir uns jetzt angeguckt haben. So. Gnuplot, neues Spiel. Und dann sage ich da Plot. Jetzt muss ich mir die nicht extra rauskruscheln. Ich habe vorher gesehen, das war Spalte 10. Also nehme ich mal nur die Using 10. Dann müsste die Grafik hoffentlich relativ ähnlich aussehen. Jawohl. Einfach nehmen wieder die Anzahlen bis 10.000 Käffchen und irgendwas. Aber jetzt will ich da vorne das Datum und Uhrzeit haben, dass das wirklich mal auf eine ernsthafte Zeitachse kommt. Und dazu, wenn man Help Time macht, wird es einem das ein bisschen erklärt. Und ich gehe dann immer wieder am Schluss noch spielen Time FMT und sowas. Also wie geht das? Man muss einmal sagen, die X-Daten sind Zeit. Und dann kann man, es gibt eine Variable Timeformat, Show, da steht immer das Feinste drin, aber da muss man jetzt genau angeben, wie kriegt er denn jetzt aus den ASCII-Daten die echte Zeit, wo es steht Tag, Monat, Jahr und also sein Default wäre Day, Month, Year, das stimmt alles nicht so. Jetzt nochmal zum Zeigen, Head, Cup, Dingsbums, so. Also sagen wir hier jetzt Set Time Format. Das geht los mit Jahr, und zwar vierstellig Jahr ist Prozent groß Y, klein Y wäre zweistelliges Jahr. Jahr, Monat, Tag, Leerzeichen, H, M, S. Relativ einfach. Plops. Wenn man das gemacht hat, dann darf man jetzt sagen, plotte mir jetzt mal die Spalte 1. Mit der Spalte 1 fängt das Datum, Uhrzeit, sonst irgendwas an. Da ist jetzt ein Leerzeichen drin, aber er nimmt einfach ab da den String. Das heißt, es klappt auch mit den Leerzeichen. Ich muss jetzt nicht hier irgendwas verschwurbeln. Nimm mal 1 und 2 und klappt. Er weiß dann schon, so. Und abracadabra, jetzt hat es auch keine so argen Zacken mehr drin. Jetzt mache ich das hier mal breiter. Und jetzt hat man eine ernsthafte Zeitachse. Das ist total schön. Unten, je nachdem, was man für Zeiten hat, hier passiert jetzt nicht so arg viel Aufregendes, aber wenn ich jetzt zum Beispiel reinzoome, mal kurz, blub, dann sagt er immer zwar, das ist der 8.6. Man kann angeben, wie viele Labels man haben möchte für X und Y, wenn man ganz spezielle Abstände haben möchte. Man kann auch explizit sagen, mach ein Label für 1, 2, 4, 8, 16 und gib denen Texte und sowas. Das ist alles X-Labels setzen, Y-Labels, da kann man sehr kreativ sein und für Probleme abhängig. Ich habe hier eine Messung gemacht oder eben Anzahlen, binär gedöns irgendwas. Aber hier sehe ich jetzt halt einfach, das, auch wenn ich weiter reinzoome, dann macht das sogar noch ein bisschen. Das nervt wieder, dass das hier unten nicht gut lesbar ist. Aber Show Form, da habe ich wirklich nachgucken müssen in einer alten Datei. Und man kann sozusagen, formatier mal die Labels für X, dann muss man mal rauskriegen, wie heißt das, und einmal in die Doku gucken oder ein altes Beispiel haben. Und dann kann ich Z-Format in X-Format, Format X, er versteht mich wohl. Und dann kann ich sagen, auch hier Prozent, Day, Month, Year, Backups, Z-X-Format, Z. Und dann kann man sagen, mach da ein Backslash N rein und mach dann unten S. Das andere macht das so ein bisschen dynamisch. Habt ihr ja vielleicht gesehen, das war in einem ganz großen Skala, war nur Datum und irgendwas, aber nur irgendwann fehlen die Jahreszahlen, macht nur Datum, Tag und Datum, Tag und Monat, Jahr ist nie dabei, was dann bei solchen Sachen mal nerven kann. Und jetzt habe ich ein sehr fixes Format, das kommt dann halt immer so, aber dafür habe ich auch alles drin, was ich haben will. Das kann ganz praktisch sein. So, 9 Minuten. Und jetzt machen wir nochmal. Das alles nochmal schreiben. F von X, jetzt will ich da nochmal ein Fit machen, weil das ist, da habe ich auch immer wieder, kriege ich immer wieder Kopfweh. X plus B. Es gibt noch kein A, hoffe ich mal. Yes. So, und das habe ich vorher, Plot. Ja, und jetzt sage ich wieder Fit, genau wie vorher. Fitte mir die Funktion F von X mit denen da via der Variablen A und B, das darf auch mehr sein, da kann man Sinus, whatever, da geht ziemlich viel Zeugs. Da fällt schon ein bisschen auf, dass der Parameter A und B interessant gleich sind und dass die Korrelationsmatrix nicht so arg gut aussieht. Braucht man nicht drauf gucken, weil man plottet es halt mal. Grüne Linie ist da fit für das Rote. Die Schwierigkeit, da ist, ich gehe mal mit der Maus, könnt ihr vielleicht ganz oben rechts schon in der Ecke sehen. Ich bin jetzt auf Koordinate 1,75 mal 10 hoch minus 9. Also immer wenn man so Zeitsachen macht, dann ist hier unten die X-Achse einfach Sekunden seit 1970. Unix-Zeit. Was soll es auch sonst sein? Jetzt sind diese 1,9 Milliarden irgendwie, ich tue jetzt zwischen 1,675 Milliarden und 1,675 Milliarden da ein bisschen rumwackeln. Da ist die Heuristik, wie der anfängt, einen Fit zu machen, nicht richtig gut. Und was dann sehr hilft, ich weiß nicht, wie man es offiziell macht, das ist dann, also meine Methode immer dafür ist es, oh, A mal, die Funktion ist kaputt, aber A mal, es wird nicht besser, wenn ich jetzt eine richtige Funktion mache, plups, es wird besser, scheiße. Nein, es wird nicht besser. Also hier stehen zwar jetzt Zahlen, aber das B ist immer noch 66 und den hat er einfach auf 0 runtergespult, ja, ich bin ja so beruhigt. So. Und meine Methode meistens ist dann einfach hier mal 1,675E9 abziehen. Wie komme ich auf das? Also man kann einfach auch nochmal hier mit der Maus hergehen und R drücken. Plups. Und es gibt so was Schönes wie Show. Zeig mir mal deine Variablen. Da kommt ganz viel Zeugs, wenn ich die Maus noch finde. Ah, hier. Da kommen die ganzen Fit-Sachen oder zeigt das jetzt die Maus war gerade bei Koordinate irgendwas. Irgendwo steht auch für den Ruler, Maus-Ruler, irgendwas, egal was halt. Da kann man halt gucken, wo man ungefähr war. Irgendwo gibt es auch Variablen, was er gerade für ein Range darstellt und man kann sich das ausgeben lassen. Ganz viel zu Zeug. Und wir jetzt einfach hergehen und mal den linken Rand oder irgendwas davon abziehen, die Nachkommastellen dürfen sein müssen, ist völlig egal. Weil jetzt macht er wieder von 0 bis ein paar mehr Sekunden an dem sehr kleinen Zahlenrand. Und wenn ich jetzt das Fit nochmal mache, Magic, Magic, dann sieht das ein Ticken anders aus. Und hier sagt er jetzt irgendwie, dass die Korrelation besser ist. Und wenn ich jetzt das wieder plotte, jetzt geht die grüne Linie so ungefähr eben durch die rote durch. Das heißt, jetzt hat der Fit funktioniert und jetzt kann ich auch wieder hergehen und sagen, zeig mir bitte die Spalte. Nee. Bumpf, Kordamt. Und damit hat er nicht abgespeichert. Aber ihr habt so, die, also hier sieht man es zwar noch, das ist, und die History hat er dann auch nicht abgespeichert. Oh, freie Software, das ist so die Seuche, das ist... Also, was ich jetzt gemacht hätte, ist tatsächlich eben von dem Plot die Ausgleichskurve abziehen, dann sieht man die Regressionsfunktion, was da so geht. Das kann für den Kaffee. Und dann sieht man halt so ein bisschen die Schwankungen, jetzt unabhängig von wie oft ich gemessen habe, über Tage, Monate, irgendwas. Ob, da kann man so ein bisschen schielen, ob der Kaffeeverbrauch mehr oder weniger wird, weil der Harald im Urlaub ist und so Zeug. Das ist für echte Daten. Was jetzt noch gekommen wäre, Ausblick für, wenn wir mal einen Knoblauch-Workshop in mehreren Stunden machen. Ich habe schon mal einen halben Tag Workshop gemacht. Dann wäre halt auch wirklich mal einfach fremde Daten angucken und sowas. Das tut nicht wirklich weh. Wenn ich noch meinen Top. Das war, nein. Ich schaffe es nicht mehr, mein Verzeichnis. Das ist ein Vortrag, dum-dum-dum, 4. Verzeichnis 4, so. Einfach mal erzählen. Es waren so schöne, also manches Zeug, das Beispiel 1 ist das mit dem Erwin Lottemann, einfach Hurra, wir sehen einen Tux. Wasserverbrauch, ich muss mal nach, ich habe es versucht, laufen vom deutschen Wetterdienst, das fand ich mal total schön. Ich wollte einfach mal irgendwie Wetterdaten haben und habe dann mal die Wetterdaten, da gibt es ein paar von 1800, schlag mich tot, bis irgendwas kriegt man jeden Tag die Temperaturen. Wenn man die plottet, dann ist es halt Sommer und Winter und irgendwie und dann kann man da mal so einen Sinus oder irgendwas reinfitten und das klappt nicht. Weil einfach so, also Sinus, ich habe da blind einfach dann eben auch wieder. Jeden Tag ist ein Eintrag und habe die rausgemacht, weil die sind sofort dran mit keine Leerzeichen und gar nichts. Du musst nur die richtigen 4 Spalten rausmachen und das mal fummeln und machen und tun. Und da habe ich halt von 1 bis N da einen Sinus durchgefittet und das hat nie gepasst. Und habe das dann angefangen abzuziehen und geguckt und habe dann irgendwann festgestellt, wenn man das plottet mit den Datumsangaben, dann klappt das plötzlich. Wenn ich die Spalten und sowas nehme, dann klappt das nicht. Was ist passiert? 1945 im Mai haben die mal 3 Monate, einen Monat oder sowas ausgesetzt, weil sie andere Sachen zu tun hatten an Kriegsende, wie die Zahlen aufzuschreiben. Und dann haben da plötzlich so ein paar Zeilen gefehlt. Und wenn man, also wenn man von 1800 bis irgendwas davon ausgeht, das ist alles da, man guckt vorne und man guckt hinten. Und dann konnte man tatsächlich in der Dokumentation vom Wetterdienst nachlesen, was und warum, also auf Zahlen gucken und sowas machen. Also, den fand ich dann total spannend, weil man dann plötzlich gelernt hat, geht nicht. Und auf Zahlen gucken kann bilden, ob das jetzt Tankstellen wird, dann fragen. Nachher gerne auch noch hier und nächstes Jahr und irgendwo. Und sorry, aber ein,
wie gesagt, noch ein letztes Mal. Aber wie gesagt, der eine Referent ist schon da. Wir haben 2 Minuten vor halb. Daher.
Also auf den Folien Getting Started, ach so, da ist noch das mit der Funktion. Das könnt ihr da auch sehen. Bla, fit, irgendwas. Und mehr war es tatsächlich nicht. Also alles Wichtige, was hier versprochen wurde, wurde gehalten.
Okay, super. Also herzlichen Applaus.